Hart, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Hart, aber Fairway heute am Dienstag, den 15.10. Da sind wir wieder, wenn auch ein bisschen verspätet heute am Dienstag, aber ja, so ist es halt. Da ist man ein bisschen später, denn heute ist ein kurioser Feiertag, der Tag des Likörs, der National Liquor Day. Und das muss Liquor heißen und nicht Liquor, Beauty, ne?
Das ist korrekt, ich grüße dich natürlich.
Schöne Eierlikörchen hier, mal schön zum Start. Und noch sind wir nüchtern, trotz fortgeschrittener Stunde. Ich freue mich, dass wir hier am 15. Oktober, kurz vor den Herbstferien, den Schulherbstferien, wer Kinder im schulfähigen Alter hat, weiß, oder wer Lehrer ist, weiß, heute ist nur noch eine Woche, dann sind hier Herbstferien in Berlin. Ja, Tag des Likörs. Was können wir nachher nochmal schön beim Hole 19 zu kommen, zu Jägermeister und Co. Aber erstmal, ja, schön, dass du wieder da bist. Wie so richtig letztens bei einer Golfrunde bemerkt, die Blätter sind noch nicht ganz unten. Man kann auch seine Bälle auf dem Fairway finden. Bald kommt ja wieder die Zeit, wo man eigentlich mit der Fairway haut, aber durch Blätter die Bälle nicht sieht. Tage werden zwar schon kürzer, aber wir haben ja immer noch Glück, relativ okayes Wetter draußen zu haben. Ich weiß, bei vielen Clubs sind schon so langsam die Jahresendvorbereitungen, wird alles winterfest gemacht, die Wintergrüns vorbereitet, das ist ganz schrecklich, aber tja, trotzdem werden noch Turniere gespielt und die Saison plätschert so langsam aus, bis es dann irgendwann zu kalt wird für die meisten. Ja, aber warst du noch auf dem Platz jetzt ein bisschen trainieren in letzter Zeit oder beim Kadertraining oder wo findet man dich gerade?
Nein, also trainieren war ich jetzt die Tage nicht. Wenn, dann gibt es noch so ein bisschen Home-Training, so ein paar Checkpoints werden da mit der Schlägerposition überprüft. Sonst waren meine letzten Besuche im Club tatsächlich die Meisterschaften, Clubmeisterschaften und jetzt die Matchplay-Serie clubintern. Da steht jetzt am Ende der Woche das Finale an. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, der Halbfinale war. Das haben wir im Team, also so ein Vierer-Team-Matchplay, habe ich mit meinem Bruder, wie auch immer, hinten raus dann noch stark drehen können.
Stark. Im Dunkeln habe ich gesehen,
jetzt,
ne?
Das ist im Dunkeln, ja. Die letzten Putts wurden mit Unterstützung von Handylicht gemacht. Aber wir wollten das nicht noch auf einen anderen Tag jetzt verschieben. Also wurde auch noch im Dunkeln zu Ende gespielt. Ja, und sonst muss man halt jetzt die gute Zeit. Das Wetter wird jetzt nochmal besser laut Wettervorausschau. Und da kann man jetzt noch die ein oder andere Golfrunde im Oktober hoffentlich wie du schon richtig gesagt hast, auch in den Schulferien Golden hoffentlich noch Oktober spielen können.
Ja, ja. Richtig. Ja, andere Freund ist neulich angekommen und wir machen ja immer wieder Speise drüber, aber er meinte, ich habe hier bei eBay Schnäppchen gemacht, habe mir Blades gekauft. Also auch so Handicap irgendwie wie ich. Ja, so irgendwas über 10, über 15. Ja, Blades im Bag. Da haben wir doch auch immer wieder unsere Standardwitze drüber, oder? Dass es irgendwie so ein Online-Test gibt, wie ist mein Kind hochbegabt, wo du auf den Button klickst und dann kommt Nein. Genauso ist es, glaube ich, dieser Button mit sollte ich Blades spielen? Und dann klickst du auf den Button, kommt halt Nein. Aber ja, für die Optik habe ich gesagt, ey, wenn dir die Optik gefällt und du meinst, es macht dir Spaß, dann mach doch. Ist doch cool. Kann ja jeder machen, was er will.
Ja, richtig. Also da geht es dann halt auch einfach darum, ein gutes Gefühl zu haben, seine Golfschläger zu lieben und wenn es dann halt irgendwelche Buttermesser sind, soll jeder damit über den Platz gehen. Man darf sich allerdings da nicht wundern, dass dann vor allen Dingen in der jetzigen Jahreszeit eventuell auch mal die Hirnrinde mitvibriert, wenn man den Ball nicht ganz so sauber trifft. Aber das ist ja auch völlig okay. Nichtsdestotrotz sollte man dann schon vielleicht den ein oder anderen Game Improvement Schläger auch in der Tasche haben.
Naja, aber das Schöne ist, man hat ja dann immer eine Ausrede. Oder die Mitspieler haben auch immer einen Anlass zum Hohn, weil jeder Ball, der nicht ganz dahin geht, wo man möchte, kann man sagen, ja, es liegt jetzt an den Blades, ne? Also anders geht's ja nicht. Wenn dann so ein Shank dabei ist, dann liegt es natürlich auch an den Blades, ist ja klar. Oder irgendwie, wenn der Chip doof ist, dann sagst du, hey, das war jetzt mein Chip, mein ganz normales Wedge. Also, nee, das müssen jetzt die Blades sein, geht nicht anders.
Richtig, ja.
Da ist man halt Spott und Hohn ausgeliefert, wenn man halt so gestylt zum Golfplatz kommt.
Ja, aber wie schon so oft auch drüber gesprochen, letztendlich ist es ja jedem selbst überlassen. Und,
absolut. Man kann ja auch in einer rosa Jogginghose kommen.
Ja, finde ich jetzt nicht ganz so prall, aber
der Vergleich hinkt, sagst du?
So ein bisschen, ja. Meiner Meinung nach.
Dann in einer rosa, im rosa Outfit, kannst du ja sagen. Im schönen Golfer-Polo.
Genau, ja. Oder mit einer weißen Hose, ja. Also finde ich auch immer furchtbar, wenn dann die ganzen Golfer da auf Ärzte machen und dann die laufenden Ärzte über den Fairway spielen. Ja. Da weiß man halt auch oft schon, da kommt nicht viel bei rum. Also braucht man da nicht allzu viel Angst vor haben.
Ja, so weiße Hose ist auch so wie weiße Schuhe. Wird ja kritisch beäugt hin und wieder bei einigen. Aber wie gesagt, es ist ja so ein bisschen, das fand ich ja irgendwie am Golf immer ganz schön. Man kann ja immer sein Look improven und so ein bisschen selber Karneval feiern, wenn man drauf Bock hat. Mit einem total farbenfrohen Outfit oder irgendwas total Abgefahrenes tragen, was man halt sonst im täglichen Leben nicht hat. Und ich glaube, das ist ja auch das Schöne am Golf, dass man einfach sagen kann, so du, ich trage jetzt halt einfach hier mein Polohemd mit Ananas drauf, aber habe ich halt Bock drauf. Und in welchem Sport kannst du das sonst machen, außer im Golf?
Das ist es, ja. Und das wäre auch mal ein interessantes Thema. Vielleicht bekommen wir einen guten Freund uns, den Christian, da mal mit in die Folge
Knuppi,
rein.
Meinst du? Ja, unser Knuppi.
War ja gerade so, die Klamottenlabels auch in dem Bereich Golf an jeder Ecke daherkommen. Und da könnte man eigentlich mal drüber reden, wie das denn so abläuft, wie man da auf die Ideen kommt. Und ich gebe dir recht, in welchem Sport kann man sonst so frei wählen an Klamotten, wie jetzt im Golf aktuell.
Ich habe neulich, als ich in Bazzaro war, da im Pro Shop gesehen, da sind anscheinend die Golf-Rowdies, kannte ich auch noch nicht, die Golf-Rowdies zu Gast oder haben da eine Sammelausstellung. Das sind anscheinend auch so ein paar Berliner Jungs, die aber auch so ein bisschen durchtätowiert mit Tunnel im Ohr und Co. sind und da halt auch so ein bisschen, ja, Mode abseits des Mainstreams anbieten. Aber irgendwie finde ich es schön, dass es halt im Golf geht. Und gibt es ja auch in Amerika wirklich viele coole Brands, die da einfach das ein bisschen auf die Spitze treiben, das Ganze. Also wer da Bock drauf hat, laut und auffällig zu sein mit Golfwear, kann das ja auch. Das, finde ich, hat es vielen anderen Sportarten voraus, sich da selber auch ein bisschen ironisch zu nehmen oder nehmen zu dürfen.
Genau, ja, und wer es dann halt sehr auffällig
wer es mag,
und laut mag, dem ist ja da keine Grenze gegeben. Es sei denn, man ist auf irgendeinem elitären Platz unterwegs, wo man zwingend einen Kragen und eine Stoffhose tragen muss. Dennoch glaube ich schon, dass es auch da langsam in Deutschland in die richtige Richtung geht. Auch wenn ich jetzt nicht der Typ dazu bin, der dann so bunt daherkommt. Das weißt du. Aber ich finde schon, dass so diese Grundregelungen jetzt einfach zu sagen, ja, das ist historisch so gewachsen, finde ich halt auch immer sehr altbacken. Kommt ja auch tendenziell eher von älteren Leuten, da auch schon mehrere skurrile Szenen live miterlebt, wo jüngere Leute auch angeflaumt wurden, was sie denn da tragen. Und ich finde,
das finde ich natürlich ganz gut.
Da
würden ja diese Shirts Sommer ganz gut passen mit so Schildkröten, die da in kopulierenden Stellungen zum Beispiel gezeigt werden, ne?
Genau, ja. Oder habe auch schon gesehen, so Poloshirts, wo dann so ein dicker Mittelfinger hinten auf dem Rücken im Nacken ist. Nein, also da waren auch so Szenen im Sommer, wo dann auch tatsächlich, ich glaube sogar von Nike aus der Golflinie da die Kleidung getragen wurde, sowohl bei dem Mann als auch bei der Frau, und die älteren Herrschaften auf der Terrasse sogar aufgestanden sind, wild gestikulierend, was sie denn da anhaben, und das soll so nicht sein, und also total peinlich.
Das ist ja auch nicht schlecht. Ich find's ja geil, wenn gerade so alte Leute so eine Abfuckwear dann tragen, wo du sagst, so ey, wenn du schon so 70 bist, also ich werde das später auf jeden Fall machen und da die Gemüter noch mehr erhitzen, hoffe ich jedenfalls.
Ja, und demnach, ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Viele Klamotten, ich sag mal so, die Golf Monkeys von Christian, die machen es ja, sag ich mal, auch in die Richtung, so ein fresher, neuer Look. Auch das Design immer so ein bisschen am Wechseln, wenn man das so ein bisschen verfolgt. Und ja, da kann man eigentlich mal drüber reden. Und ist auch immer ein Thema, was ja auch auf einer Golfrunde im Flight besprochen wird, so Klamotten, was es so Neues gibt, was der ein oder andere jetzt so trägt. Glaube ich, ein viel besprochenes Thema auch auf den Touren gerade, so Jason Day und Adam Scott, die so gegen den Mainstream der letzten Jahre von Nike und Adidas, die da sehr körperbetont, tapered fit und wirklich so athletic fit Oberteile und Hosen anbieten. Und die kommen jetzt auf einmal so her wieder wie in den 80ern, Anfang der 90ern, so ja, Leinenhosen, locker hängende Poloshirts, XXL Hoodies und so Windshirts. Da wundern sich dann schon viele, wie denn da auf einmal ja Jason Day da daherkommt mit Melbourne um die Ecke. Und
Musste er aber in Augusta sogar ausziehen, ne?
Musste er was wechseln, genau. Aber da sieht man halt auch immer, das Rad wird nicht immer neu erfunden, sondern man greift zu auch mal älteren Modellen wieder zurück und pimpt die so ein bisschen auf. Und das ist spannend zu verfolgen. Und vor allen Dingen jetzt auch in der vorweihnachtlichen Zeit, kann man ja schon fast sagen, ja auch, glaube ich, ein Hot Take Richtung Geschenke. Und ja. Da sollte man sich langsam mal anfangen zu informieren vielleicht.
Wobei du ja kein Freund vom Basecap rückwärts getragen bist, weiß ich ja. Aber ja, auch der ein oder andere Golfpro macht das halt, ne?
Ja, natürlich weiß man da noch die Videos von dem jungen Ricky Fowler, der da auch Strafe gezahlt hat, weil er zu Pressekonferenzen mit dem Cappy rücklings aufgetreten ist. Und ich selber war da vor 6, 7 Jahren auch mal dabei auf der Pro-Golf-Tour, da habe ich gecaddied und in unserem Flight hat der andere Spieler 2 Birdies recht früh gespielt und dann hat er dann auch so gesagt an einer Teebox, er will diesen Schwung jetzt mitnehmen und ein bisschen aggressiver spielen und deswegen wird er sein Cappy jetzt mal umdrehen. und wir waren noch gar nicht auf dem Fairway oder auf dem Fairway, dann kam dann der eine Offizielle mit dem Kart hergefahren und meinte, er solle mal lieber sein Cappy wieder richtig rum aufziehen. Also es gibt da schon noch Regeln, an die sollte man sich dann halt auch halten. Jetzt bei den Profis, bei den Amateuren kenne ich auch so ein paar Experten, die dann da ihre Cappies so seitlich tragen und so sehr peinlich aussehen. Aber das ist ja auch jedem selbst wieder überlassen, wo wir da wieder beim Thema Stil und Aussehen sind, wem es gefällt. Und ja, also da gibt's viele Möglichkeiten.
Gibt ja auch so diese Hickory-Golfer, die dann wirklich mit Klamotten von Peaky Blinder oder der, weiß ich, 19 ja, irgendwas, so mit Pumphosen und so Cord und irgendwie halt, ja, einfach aus dem Jahrhundert gefallen mit ihren alten Schlägern dann auch ankommen. Deswegen, ja, dress as you like, as long as you play nice, oder?
Ja, feel good, play good, sage ich immer so schön. Ja, wenn du dich gut fühlst, das wissen wir ja alle, im Alltag, im Job, wo auch immer, dann ist man selbstbewusster, dann ist man lockerer unterwegs und dann ist man vielleicht nicht ganz so stiff, auch beim Golfschwung. Und wir wissen ja alle, sobald man locker ist und entspannt, funktioniert es auch mit dem Score. Und ja. Also jeder, wie es ihm gefällt, finde ich schon, dass das möglich sein sollte im Jahr 2024.
Apropos, da gibt's ja eine kontrovers diskutierte Studie dazu, die du mal mitgebracht hast. Ich würde sagen, das ist doch was für unser mehr Netto vom Brutto. Gehen wir doch mal rüber.
Par 5. Mehr Netto vom Brutto.
Ja, da gibt es doch diese Studie, die du da im Internet aufgetan hast, hast mir geschickt, bezüglich Score und Position im Setup, Beauty.
Ja, interessanterweise kam das in den vergangenen Tagen raus, dass es eine Studie auf der European Tour, also DP World Tour gibt, dass sobald du länger als 8 Sekunden über dem Ball stehst, geht dein Score signifikant in die Höhe. Das heißt, Fast Play bringt halt auch die Scorekarte besser, laut Studie. Und dabei wurden vor allem Toursieger und Major-Sieger untersucht und die hatten immer was in common, also immer eine Gemeinheit oder Gleichheit, dass die jeweils unter 8 Sekunden eine Zeit über den Ball hatten. Also ein Brian Harman hätte da, glaube ich, schon ein paar Probleme mit seinen 8 Minuten über dem Ball. Demnach ist interessant zu verfolgen und dem mal, sag ich mal, so ein bisschen noch nachzugehen, dass was macht das mit uns? Und das nimmt ja so ein bisschen den Punkt auf, den ich gerade so spaßeshalber gesagt habe, dass man, wenn man lockerer ist, halt auch vor allen Dingen lockerer bleibt, wenn ich nicht ganz so lange in dieser golfspezifischen Körperhaltung über dem Ball stehe. Denn sind wir mal ehrlich, jeder kennt, glaube ich, den Satz seines Trainers, es ist oftmals korrekt, wenn es sich nicht gut anfühlt. Und die Golferposition, die man so sieht, sind ja oftmals nicht zu 100% korrekt. Demnach bedeutet es schon für die Muskulatur, je länger ich in dieser Position verharre und quasi nicht den Trigger drücken kann und losspiele, sorgt es dafür, dass meine Muskulatur verkrampft. Und das ist ja, sag ich mal, dann schon eine logische Konsequenz, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, dass lange Haltung in der Position über dem Ball jetzt nicht zu einer entspannten, lockeren Muskulatur führt.
Ich glaube, das ist auch noch ein anderer Punkt, der ja immer angesprochen wird zum Thema, dass man ja nicht Pinocchio on a String ist, also dass man nicht jedes Körpergelenk einzeln ansteuern kann oder sollte und vor allem auch nicht zu viel drüber nachdenken sollte. Denn wenn man mal überlegt, bei anderen Sportarten, Fußball oder Co., da wird dir halt ein Ball zugepasst. Da hast du jetzt auch nichts 5 bis 10 Sekunden Zeit drüber nachzudenken. Oh, wie schieße ich den denn jetzt? Nehme ich jetzt das rechte Bein? Nehme ich den linken Spann? Irgendwas. Sondern da gehst du halt hin und haust den Ball. Ende. Ja, mit dem Fuß meistens. Ja, hoffentlich. Aber.
Absolut.
Beim Golf ist es doch ein bisschen anders.
Ja, ich muss sagen, ja.
Also ich meine, mehr zum Reagieren mehr hin, statt zu diesem so wirklich aufbauen und drüber nachdenken. Ich glaube, das ist ein Punkt, auf den ich hin wollte.
Ich glaube schon, nur der große Unterschied zu diesen Kontaktsportarten, was Fußball, Basketball und Handball auch alles halt ist, ist halt der Punkt, dass Golf neben Billard und vielleicht auch noch Boccia eine Sportart ist, wo das Spielobjekt liegt und sich nicht bewegt. Ja, was ja beim Fußball, Handball, Basketball, Tennis, allen anderen Sportarten sind wir in einer Bewegung die ganze Zeit. Und beim Golf können wir uns quasi mental auf den Schlag vorbereiten. Und jetzt kommt der Punkt. Ich muss, wie man so schön immer sagt, und man hört sehr oft in Interviews bei den Topspielern, ich muss mich zu dem Schlag, den ich machen möchte, committen. Ich muss bereit dazu sein, den Schlag auszuführen. Und dann muss ich quasi in den Schlag reingehen, mich positionieren, das Setup einnehmen und dann einfach schwingen, den Golfschläger bewegen. Und wenn ich nicht zu 100% damit committed bin, kann in den seltensten Fällen das Produkt dann bei rauskommen, was ich mir vorher vorgestellt habe. Und das ist, glaube ich, sag ich mal, auch ein Anreiz dieser Studie gewesen, was passiert in dem bestimmten Timeframe und was passiert da außerhalb? Sind die Ergebnisse danach immer noch so gut? Und da gebe ich dir recht, ich glaube, je länger ich dann auch noch drüber nachdenke, vielleicht sogar anfange zu zweifeln, desto schlechter können dann die Ergebnisse werden und somit geht dann der Score nach oben.
Ja, also diese berühmte Liste, die man sich auf den Driverkopf raufklebt mit den 10 Sachen, an die man noch vor dem Schlag bitte denken soll, ne? Die man sich selber nach den Trainings vielleicht zusammengestellt hat. Ich glaube, was diese Studie so ein bisschen außen vor lässt, ist, dass die ja über Profis geht. Also wirklich über Leute, die das gewohnt sind, ein Setup zu haben, eine Routine und den Ball zu schlagen. Und halt nicht so auf Amateure, das vielleicht als Kritikpunkt, dass man sagt, ja gut, die Profis wissen ja, was sie machen, weil die trainieren das Tag ein, Tag aus, schlagen ihre 1000 Bälle am Tag. Dann, klar, können die sich hinstellen und machen ihre Bewegung, die sie 1000 Mal schon vorher gemacht haben und einfach abrufen. Während Amateure, die dann einmal pro 3 Wochen, 4 Wochen oder Monat spielen, klar kann man sagen, verliert man nicht, aber einen schlechten Schwung verlernt man halt auch nicht, ne? Deswegen ist die Frage, hilft's einem dann wirklich da schnell so, oder kommt man dann eher in so einen Rush, wenn man sagt, man will jetzt in die 8 bis 10 Sekunden Fenster, oder sollte man sich dann wenigstens die Zeit nehmen, um mal alle seine Punkte, die man sich vornimmt für eine Golfrunde, zu sagen, guck mal, heute achte ich mal auf das Setup mit A, B, C, dass man dann 1, 2 Triggerpunkte hat und nicht 10, aber die halt dann sorgfältig ausführt, vielleicht nicht in 10 Sekunden, sondern in 15, dass man weg von dieser eine Minute über einen Golfball kommt mit 20 Probeschlägen, aber eher hin zu einer, ich stelle mich in mein Setup, ich mache meine 1, 2 Sachen und dann schlage ich den Ball.
Ja, und da kann man noch ein sehr nettes Zitat noch mit einbauen. Mo Norman, einer der berüchtigsten Golfer überhaupt, hat eins gesagt, verfehle schnell. Ja, also denk nicht zu lange drüber nach, sondern wenn, dann beeile dich dabei, wo wir dann auch wieder beim Thema Pace of Play sind. Also wenn du ihn schon verhackst, dann steh nicht eine Minute über dem Ball, sondern stell dich hin und hacke ihn los. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, denn das nimmt dann halt auch einfach nochmal viel vom Pace of Play. Ein Thema auch, was im Matchplay letzte Woche dann bei uns, sag ich mal so, auch war, unglaublich langsame Spielzeit, weil dann halt viele auch nicht verstehen, wie ich in einem Flight korrekt spiele. Ja, also diese Themen, Turniergolf hatten wir ja auch schon. Dort wird dann nicht der Ball gespielt, sondern dann wird erstmal 60 Meter suchen gegangen. Und
wo die Tasche dann, steht, wo der Trolley ja, steht, absolut, das sind ja alles diese Zeitfresser ohne Ende.
Und aber das muss ich auch trainieren, schneller zu spielen. Also ich muss trainieren, in den Ball zu laufen. Ich muss trainieren, nicht dann noch ewig zu warten, sondern ins Setup gehen und dann relativ zeitnah den Ball auch zu spielen. Und
aber das ist auch das Schwierigste, Beauty, gerade als Amateur, gerade wenn man noch nicht ein Top-Spieler ist und viele Turniererfahrungen hat, wenn man jetzt nicht oft spielt, das ist mir am Anfang auch wahnsinnig schwer gefallen mit diesen 1000 Schwunggedanken und 10 Trainingssachen. Und dann hast du vielleicht auch, ne, du slicest den Ball, der geht irgendwo hin, dann kommt irgendwo eine Angst, eine Unsicherheit dazu. Und dann noch dran zu denken, wo man die Tasche hinpackt. Und ich finde gerade dieses Pace of Play, das baust du ja eher mit einer Routine auf, mit einem, du spielst oft einen Platz, du spielst oft Turniere, du weißt genau, wo du langläufst, wo die Tasche steht, wo deine Sachen sind, wo deine Routine ist. Das baut sich dann mit der Zeit auf. Aber das am Anfang zu lernen, plus diesen komplexen Schwung und dieses komplexe Spiel mit diesen komplexen Regeln, das ist halt teilweise auch sehr überfordernd. Ich glaube, die Leute meinen es gar nicht böse. Von daher denke ich, dass halt diese Studie auch nicht dazu einladen sollte, hektischer zu werden, sondern in seiner Gesamtheit eine bessere Übersicht zu kriegen. Aber das haben wir auch oft gesagt, dass man gerade als Anfänger halt noch gar keine Spielübersicht hat von seinen Mitspielern, vom Platz, von irgendwas, weil man da komplett in seiner Welt ist mit, oh Gott, wo ist mein Ball oder was mache ich als nächstes?
Genau, ja, und ich glaube, dass war jetzt nicht Teil dieser Studie, aber das baut natürlich auch darauf auf und zeigt auch wieder, wie ja der Mindset und die Vorbereitung zum Schlag wahrscheinlich wichtiger sind als dann der Schlag letztendlich selber. Denn die Schlagbewegung, je schneller ich sie dann ausführe, laut dieser Studie, desto größer ist die Chance, auch ein ja, prozentual besseren Schlag auszuführen, wenn ich da noch länger drüber stehe.
Und wir wollen ja auch nochmal hervorheben, die Golfregeln sagen ja, man hat pro Schlag von, man kommt beim Ball an, bis man schlägt ihn, 40 Sekunden Zeit als Richtlinie. Und ich würde mal behaupten, da halten sich die wenigsten dran. Weil, ne, erstmal kommst du an, dann ach, erstmal gucken, wie weit das da ist, dann schauen, was die anderen machen, dann Schläger raussuchen, dann nochmal gucken, dann ach, vielleicht doch was, noch was putzen, irgendwie hin, 6 Probeschwünge, nochmal rangehen. Da bist du schon locker bei einer Minute und wenn der Probeschwung dann halt so ein getoppter 3-Meter-Ding ist, dann weißt du schon, okay, der läuft jetzt gleich wieder dahin und macht den gleichen Spaß nochmal. Schon sind 3, 4 Minuten auf der Uhr und da kann man gerade als ja, als Spieler, der nicht so stark ist oder auch anfängt, müsste man sich, glaube ich, in mehreren Bereichen verbessern, nämlich Kursmanagement, bisschen Pace of Play und halt, ja, Setup finden und in einer gewissen Zeit auch den Ball schlagen. Aber wie gesagt, das ist halt sauschwer, wenn du anfängst, finde ich, weil es dir ja auch, dich auch keiner so richtig mitnimmt auf die Reise.
Absolut. Ja, und ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und die wenigsten wissen eigentlich, auf was sie sich einlassen, wenn sie mit dem Sport anfangen. Und das ist ein sehr unterschätzter Teil, glaube ich, des Spiels. Und ich glaube schon, dass solche Studien auch noch ja mehr verbreitet werden sollten, damit auch die Allgemeinheit vielleicht sich anfängt, damit mit sowas zu beschäftigen.
Also, ihr könnt ja nächstes Mal für euch mal wirklich die 40 Sekunden stoppen, ob ihr die einhaltet oder mal ein bisschen dran orientieren. Oder einfach mal, ja, zwei Schwunggedanken und dann einfach spielen. Hilft vielleicht ja. Also tatsächlich, seitdem ich weniger Probeschwünge mache, spiele ich auch ein bisschen besser Golf, glaube ich. Aber das kannst nur du beurteilen, Beauty. Du kennst mich da länger.
Ja.
Gut, ich würde sagen, ich habe noch was aus dem Golf-Gossip, dann gehen wir doch mal hier rüber.
Paar 3. Golf-Gossip.
Da wurde wieder was geleakt, und zwar Ryder Cup-Ticketpreise. Das ging diese Woche bei Social Media ein bisschen hoch und runter. Tja, also Golf im Land des absoluten Kapitalismus, nämlich Amerika, wo der Markt Angebot und Nachfrage regelt. Ja, es ist ein bisschen geleakt worden, dass der Tag pro Ticket beim Ryder Cup in Amerika wohl um die 750 Euro Ticketpreis kosten wird. Für die Trainingstage, gute Nachricht, ein bisschen weniger. Aber die Eventtage sind die günstigsten Tickets bei 750 Euro pro Tag und pro Ticket. Jo, also wenn man mal überlegt, dass das wesentlich mehr ist als beim Champions-League-Finale, um da irgendwie Golfer zu sehen, das ist schon eine Ansage, ne?
Ja, ist schon krass. Also die Tickets Dienstag und Mittwoch sind 2,55 Dollar.
Die günstigsten. In der günstigsten Kategorie.
Am Donnerstag 425 Dollar. Da haben wir den Junior Ryder Cup und noch ein Celebrity Match ist da immer noch vorher und Practice Tag. Und dann Ryder Cup Tage Freitag, Samstag, Sonntag, wie du schon gesagt hast, 750 Dollar. Und das ist schon happig. Und ja, ist gerade ein großes Thema auf Social Media auch. Macht da gerade die Welle und die meisten Leute sind eigentlich auch erbost darüber, dass es da so eine Preispolitik gibt.
Naja, zumal, das war ja die letzte Jahresdiskussion, dass die Spieler ja gar nicht bezahlt werden. Ich erinnere nur an Patrick Cantlay, der ohne Cappy demonstrativ ausgelaufen ist. Ja, also da ist es auch eine krasse Diskrepanz, ne? Auf der einen Seite die Ticketpreise bei den Zuschauern extrem hochziehen als Premium-Event, wo man sagt, okay, anscheinend scheint es genug Leute zu geben, die bereit sind, das zu bezahlen. Das ist dann ja dieses Dynamic Pricing, wie es so schön heißt heutzutage. Aber auf der anderen Seite, also 3.000 Dollar für 4 Tage Ryder Cup als günstigstes Einstiegsding und sag mal, du gehst nicht alleine, sondern vielleicht mit 2, 3 Family-Mitgliedern, dann kannst du mal schön irgendwie 15.000 Dollar auf den Tisch legen. Wie viele Leute werden sich das angucken können, realistisch? Also ich sehe mich da leider nicht in Bethesda, auch wenn es bestimmt ein tolles Event ist. Aber wenn du das mit den aktuellen Rom-Ryder Cup-Preisen vergleichst, ich glaube, da waren wir günstigste Tickets bei die Nicht-Event-Tage 50 Dollar oder 50 Euro, irgendwas in die Richtung. Und die Event-Tage waren dann bei 200. Das ist schon eine Preissteigerung ums Dreifache. Meinst du, das hat trotzdem die gleiche Crowd wie immer und der Markt regelt das irgendwie? Oder wie siehst du das?
Ja, das Problem ist halt immer noch, dass im Endeffekt die Tickets verkauft werden. Wer auch immer die Tickets kauft, aber es werden sicherlich keine Tickets übrig bleiben. Und solange das halt so ist, geben die sich ja quasi selber noch recht, dass die Tickets diesen Preis verdient haben, weil die Nachfrage einfach mal noch da ist. Und muss man sehen, in welche Richtung das geht. sozusagen ist ja ähnlich die Entwicklung wie jetzt bei ja WM-Finals.
Oder bei Oasis-Tickets gab es ja auch jetzt gerade einen Skandal. Ja. Ne?
Also viele Sachen, wo diese Ticketpreise einfach ins Unermessliche hochschießen. Super Bowl, da gibt es ja Beispiele, Formel 1, wo man sich eigentlich fragt, ja, wer geht denn da noch hin für diese Preise? Aber solange für diese spektakulären Veranstaltungen dafür so viel gezahlt wird, ist es dann halt so, okay, dann kosten die beim nächsten Mal dann halt $850 oder dann halt irgendwann $1,000 und ja.
Tja, da sind wir im Spätkapitalismus halt angekommen, ne? Dynamic Pricing. 18 Leute gucken sich diesen Ticketpreis gleichzeitig an. Ja, ich weiß nicht. Also, wenn du überlegst, dass du dafür schon easy eine Mitgliedschaft im Golfclub für ein ganzes Jahr kriegst, ist das schon ganz schön derbe. Wie gesagt, die Diskussion, wird das Geld dann auch entsprechend ausgeschüttet? Die ist ja gar nicht da, weil die Ryder Cup Spieler kriegen ja gar kein Geld.
Genau, ja.
Das geht ja dann alles an die PGA eigentlich.
Das ist korrekt. Das ist eine Veranstaltung von der PGA und von der RNA. Das heißt, das war ja halt auch, sagen wir mal, denken wir uns einfach mal zurück nach Rom. Eines der Diskussionspunkte, wo es ja darum ging, dass ja angeblich Patrick Cantlay gesagt hat, er würde da eventuell streiken, weil da Milliarden an Umsätze gemacht werden in dieser Woche, in diesem gesamten Zusammenhang, TV-Rechte etc. Und dass im Grunde das Hauptprodukt der Spieler nichts davon abbekommt, von diesem Kuchen. Und ich glaube aber auch über kurz oder lang wird es dort eine finanzielle Regelung geben. Ich nenne es einfach mal eine Kompensationszahlung im Sportmodernen. Und da werden sicherlich auch die Spieler, wenn sie es nicht schon hinter versteckter Hand so ein bisschen bekommen, wird es da sicherlich auch in naher Zukunft was geben. Und da wird sich dann halt auch keiner drüber aufregen. Denn sind wir mal ehrlich, würden die Spieler dann sagen, sie spielen nicht, dann kannst du den Ryder Cup ja halt auch einfach vergessen. Dazu wird es nicht kommen. Letztendlich, wenn die Spieler sagen, okay, wir wollen hier jetzt jeder was davon, sagen wir einfach nur 1 Million haben, dann wird letztendlich eine Regelung sich da finden, dass diese Millionen auch an die Spieler gezahlt werden. Und aber meiner Meinung nach rechtfertigt das immer noch nicht, dass es dort Tagesticketspreise für $750 gibt. weil da kann man ganz ehrlich mehrere Jahre von halt ja so einen Sport-Privatsender bezahlen. Und dann gucke ich das eben auf der Couch, wo ich jetzt nicht nur einen Spieler oder eine Partie zugucken kann, sondern ja, dass den ganzen Ryder Cup jede Partie verfolgen kann. Und das sollte ja auch nicht das Ziel sein, dass letztendlich wir alle denken an das Masters in Corona-Zeit zurück, wo es keine Zuschauer gab. Diese Stimmung will man ja dann eigentlich bei diesen Turnieren auch nicht haben.
Ja, das stimmt. Ich meine, Tiger Woods hat ja damals genau die Diskussion auch angestoßen. Ich glaube, daraus ist dann so ein Donation-Charity-Fund geworden, der immer irgendwas an wohltätige Zwecke gibt. Aber dann ist halt auch nicht mehr viel passiert. Deswegen mal schauen. Aber bei steigenden Einnahmen und steigender Relevanz, und ich meine, der Ryder Cup ist ja immer noch ein absolutes Premium-Aushängeschild der Golftouren, gerade wenn es auch weiter jetzt sich fragmentiert. Ja. Ich glaube, da muss halt auch irgendwas passieren, weil, wie gesagt, du hast ja auch gemerkt, dass selbst in Rom da schon einige Spieler keinen Bock hatten, die Netflix-Crew hinter die Kulissen reinzulassen, weil sie gesagt haben, du, ich verdiene da gar nichts dran, habe ich gar keine Lust drauf. Irgendwann kippt halt dann die Stimmung, wenn es nicht nur ein Patrick Cantlay ist, sondern wenn es halt irgendwie eine Spielerfront ist, die dann wirklich sagt so, ja, Leute, also klar, Ryder Cup ist wichtig, aber wir machen hier eure Showponys und das kann halt nicht immer nur für Ruhm und Glorie sein, auch wenn die halt total wichtig sind. Aber da muss halt auch was monetär bei rumkommen. Aber ja, da muss es halt auch, glaube ich, irgendwie eine kritische Masse erstmal geben, um dass es halt kippt.
Genau, ja, und das ist auch das Thema, was ja bei Liv dann halt auch rumgekommen war, was ja viele Spieler angesprochen haben. Martin Keimer war ja da auch einer der Spieler, der sowas in die Richtung gesagt hat. Und ja, man kann gespannt sein, dem Ganzen folgen und spätestens im September wissen wir dann, wie viele Tickets verkauft wurden. Aber eins kann ich dir jetzt schon sagen. Ich glaube, zeitnah werden da die Tickets ausverkauft sein.
Ja, ja. Apropos Liv. Ich habe gerade gelesen, im Dezember gibt es dann die Las Vegas Shadow Creek Showdown. Da ist der große Liv vs. PGA Tour, so wird es jedenfalls angekündigt, Showdown. Und zwar von Brooks Koepka und DeChambeau. Lustig, dass die beiden zusammen antreten als Team, finde ich ja gut. Du erinnerst dich, einer der frühen Folgen oder von Hard Rock Fairway haben wir die, den, ja, wie bei WWF-Wrestlern oder WWE-Wrestlern, diesen Epic-Feud zwischen den beiden berichtet, wo es halt noch ein bisschen darum ging, dass Bryson und Brooks sich behakt haben und der eine über den anderen gesagt haben, naja, er lebt rent-free in seinem Kopf. Und da gab es halt, am Ende war es, was inszeniert, ja, nein, weiß man nicht. Aber die beiden spielen jetzt als Team und treten für die Liv-Tour an, beide sind ja auf der Liv-Tour, gegen Scottie Scheffler und Rory McIlroy. Also eigentlich wieder ein interessantes Match, oder?
Ja, wird spannend. Den Platz kennt man ja. Ich glaube schon aus dem Match von Tiger und Phil Mickelson. Da bietet sich Las Vegas auch immer wirklich gut an. Weil da wird, glaube ich, auch um dieses Match rum einiges noch geben an Show-Möglichkeiten. Und in der Vorweihnachtszeit, wo wir auch gerade wieder sind, wird da so ein bisschen die Silly Season überbrückt. Ist auch eine Phase, wo es kein PGA-Tour-Event so wirklich gibt. Und ja, da werden ja die Armen finanziell noch ein bisschen auch in der Vorweihnachtszeit unterstützt. Soll wohl jeder um die 4 Millionen Dollar, glaube ich, zugesprochen bekommen haben. Und ja, ist
also ein Charity-Event quasi, ne?
Nochmal ein netter Nebenverdienst während der spielfreien Zeit sozusagen.
Also the match continues, aber diesmal Liv versus PGA. Im Dezember werden wir bestimmt drüber in der Vorweihnachtszeit, 17. Dezember war das, glaube ich, berichten.
Ja.
Ja gut, Beauty, ich würde sagen, Tag des Likörs. Bist du schon so bereit auf ein kleines Likörchen mit mir auf der Terrasse oder möchtest du noch ein Thema angehen?
Ja, dann können wir auf die Terrasse gehen, sehr gerne.
Na komm, dann komm mal hier mit rüber. I want my birdies all day long, let the bogeys go,
it's a hey! Hole 19 auf der Terrasse.
Also, der Tag, der Welttag des Likörs. Ist doch schön, wollen wir natürlich bei Hard Rock Fairway, eurem antialkoholischen Podcast, ein bisschen feiern. Likör, was ist ein Likör? Kann man ja eigentlich sagen, was ist da drin? Viel Zucker, passt schon, ne? Also mindestens 100 Gramm pro Liter müssen drin sein. Alkoholgehalt ist irgendwas zwischen 15 und 40 Prozent, also hat einiges in sich. Ja. Ansonsten ist es etymologisch an das Lehnwort Likör aus dem Französischen angelehnt, kann ich noch berichten. Im Endeffekt ist es irgendwie was Alkoholisches, Hochprozentiges, was ein bisschen mit Geschmack verguren wird und neben dem ganzen Zucker halt eine bestimmte wichtige Cocktail-Mix-Richtung auch vorgibt, weil was wäre ein guter Cocktail ohne einen passenden Likör, oder?
Absolut. Ja, also da gebe ich dir recht.
Hast du denn einen Lieblingslikör? Fangen wir doch mal so an. Also ich finde ja, also wenn ich mal so ein, zwei rausholen sollte, würde ich sagen, absolut essentiell ist ja eigentlich der Grand Marnier. Den kann man schon mal mitnehmen. Und der Cointreau. Das sind eigentlich zwei Liköre, die zum Beispiel eine Margarita, also was wäre der ohne das? Aber Das sind zwei Liköre, die kannst du immer irgendwie gut mit reinbringen. Und ansonsten gibt es ja auch tausende weitere. Kannst du die Aperitive auch noch dazu nehmen. Also, ja, was hast du? Hast du da einen Lieblingslikör? Ich würde sagen, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, es ist eigentlich der Cointreau. Weil mit dem kann man wirklich wahnsinnig viele gute Cocktails machen.
Also, ich bin dann schon eher in der fruchtigeren Richtung. Limoncello. ist dann so meiner, wo ich so sage, damit könnte ich mich anfreunden. Ja, und ja, Richtung Zitrone ist dann schon, wo man im Sommer vor allen Dingen das so ein bisschen fruchtiger, frischer machen kann und jetzt nicht so herb für mich.
Also du bist eher so der leichte Likör-Typ, kann ich da rauslesen. Ja, ja. Ne? So ein leichter, netter, einseitiger, einfarbiger, Eingeschmackslikör, ja? Mhm. Ja, siehst du, da bin ich ja so ein vielschichtigerer Typ. Was soll ich sagen?
Nehmen wir auch den Aperol oder sowas, Aperol Spritz, ja, haben wir dann halt den Orangenlikör und das ist dann halt schon etwas Fruchtigeres, Leichtes und nicht ganz so derb, aber ich sag mal so, an dieser Auswahl erkennt man halt auch wieder so ein bisschen den Altersunterschied zwischen uns, ja, und demnach ist es dann halt einfach so.
Genau, ich nehme noch den Behrensen Kaffeelikör. Der geht immer. Ja, du, Eierlikörchen, klar, für mich als Rentner, da geht doch schon was hier bei den Senioren. Ja. Beauty, dann würde ich dich verabschieden mit einem fröhlichen Bleib auf dem Fairway. Wir hören uns hoffentlich dann wieder nächste Woche etwas pünktlicher, aber wir probieren für euch alles, das soll man sagen. Wir sind halt im Stress und der Beauty ist halt junger Vater. Was soll man da machen? Da ist halt auch mal, da muss auch mal der Sendetermin halt ein paar Stunden nach hinten verschoben werden. Ne? Ich hoffe, ihr könnt uns nachsehen.
So sieht's aus. Ja, und in den letzten Wochen ist uns dann schon aufgefallen, dass es im Laufe des Dienstags dann immer neue News gibt, die jetzt...
ja, wir machen das eigentlich als Service. Du hast es genau richtig, die Kurve. Du hast die Kurve richtig genommen.
Und demnach haben wir unsere Aufnahmezeit um 24 Stunden einfach nach hinten verschoben, um noch aktueller für euch zu sein. Und wir hoffen natürlich, dass ihr euch da auch so langsam anpassen könnt. Jetzt ist es nicht mehr Dienstagmorgen, sondern eben Mittwochmorgen. Also,
wir machen das auch das Jahr über weiter. Irgendwann sind wir wieder beim Dienstagmorgen. Aber genau. Dann wandert es einmal bis zum Samstag hin.
Richtig. Ich hoffe natürlich, ihr habt trotzdem weiter euren Spaß beim Hören und seid immer gespannt, wenn es dann heißt, dann neuer Podcast und ihr hört rein und wir hören uns dann nächste Woche wieder, vielleicht pünktlich am Dienstagmorgen, aber ich denke auch eher wieder Mittwochmorgen. Bis dahin, spielt noch ein bisschen Golf und denkt dran, immer schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi!
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.